Sheffield Shots, das WM-Daily von Total Clearance auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Sheffield Shots hier auf meinsportpodcast.de von Total Clearance. Es geht um die Snooker-WM. Gestern gab es 4 Entscheidungen und 2 davon wurden ganz, ganz weit in die Nacht hineingetragen. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder dabei Christian Oemeke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Wir hatten gestern 2 Decider. Es war quasi Entscheidungszeit im Crucible Theater und wir müssen über den ersten Decider sprechen. Wir werden uns erstmal um die beiden Decider kümmern. Stephen Maguire gegen Tianpeng Fei. Stephen Maguire lag schon 9-7 zurück. Er hat eine coole Historie an 10-9 Niederlagen in ersten Runden bei der Weltmeisterschaft. Gestern konnte er den Spieß umdrehen und 10-9 gewinnen in einem Frame, in einem letzten Frame, der beiden alle Nerven kostete und am Ende hat Tianpeng Fei als erster gezuckt. Das ist eine bittere Niederlage für den Chinesen.
Ja, vor allem, wenn man sich den 17. Frame nochmal genauer anguckt, denn in dem hatte Tianpeng Fei eigentlich schon alles auf dem Silbertablett überreicht. Er war schon so weit, dass Stephen Maguire Snooker brauchte. Stephen Maguire bekam die Snooker und lochte dann sogar noch blau per Flug. Das war mehr als glücklich für den Schotten und ich glaube, das hat Tianpeng Fei auch so ein bisschen, na, ich will nicht sagen, das Genick gebrochen, aber so ein bisschen auch komplett aus dem Rhythmus gebracht, denn danach lief Breakbuilding-technisch bei ihm nicht mehr allzu viel zusammen. Und Stephen Maguire erzwang dann mit einer 75 den Entscheidungsframe und hatte dort dann mit einer 51 auch erstmal ein paar Punkte vorgelegt. Und als Tianpeng Fei dann auf die letzte Rote vor die Mitteltasche packte, war das dann letztendlich die Entscheidung. Stephen Maguire lochte die Rote und noch ein paar Punkte dazu und so ging es dann tatsächlich am Ende irgendwie an Maguire, der sicherlich froh sein wird, hier nicht in der ersten Runde rausgegangen zu sein, auch wenn jetzt wahrscheinlich dann das Duell mit Ronnie O'Sullivan ihm blüht, aber alles in allem war das ein richtig gutes Debüt von Tianpeng Fei. Ich denke mal, da wird er auch mit ein bisschen Abstand dann das Positive mitnehmen aus diesem Match. Er hat einen hohen Rückstand zunächst erstmal noch aufgeholt gegen Maguire in der ersten Session, führte dann, hatte das Match dann lange im Griff und dann war es letztendlich ein Frame, der ihm so ein bisschen den Zahn gezogen hat und es ist dann natürlich bitter, aber sowas passiert und ich hoffe mal, da wird er dann auch drüber wegkommen und sein Debüt hier im Crucible Theater dann tatsächlich auch als halbwegs erfolgreich letztendlich bewerten.
Und Stephen Maguire wird froh sein, die Dämonen dieser ersten Runde und 10-9 Niederlagen so ein bisschen abgeschüttelt zu haben, weil zwischendurch sah er dann auch im 19. Frame, da saß er auf der Treppe, wo es runtergeht, wenn die Spieler einmarschieren, saß er und war schon ganz geknickt. Er war schon relativ fertig gestern Abend, hatte ich das Gefühl. Und er hat dramatische Matches schon verloren in der ersten Runde bei den Weltmeisterschaften. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Ronnie O'Sullivan vor ewigen Zeiten, wo er 9-7 geführt hatte, schon den Matchball hatte und dann noch vergeben hatte. Insgesamt hat er zu häufig 10-9 in seiner Karriere verloren.
Ja, es ist natürlich diese erste Runde bei der Weltmeisterschaft, die ist immer wieder unheimlich schwer, gerade für die gesetzten Spieler, die nicht wissen genau, wo sie stehen. Und für Stephen Maguire, der ja, wie du schon gesagt hast, etliche Matches in der ersten Runde, teilweise nach hohen Vorsprüngen, teilweise kurz vor dem Matchball noch vergeben hat und im Decider verliert, immer wieder. Das zieht sich dann auch so ein bisschen durch und das wird sicherlich auch gestern bei ihm im Kopf eine kleine Rolle gespielt haben gegen Ende des Matches. Deswegen, er wird heilfroh sein, aber Knackpunkt war gar nicht unbedingt der Decider, sondern Knackpunkt war dieser 17. Frame und natürlich ein bisschen glücklich auch dieser Flug auf Blau, den er da bekommen hat. Wenn das ein bisschen anders läuft, dann ist Tianpeng Fei hier mit 10-7 der Sieger und das auch eigentlich völlig verdient. Denn alles in allem war Tianpeng Fei zwischenzeitlich dann doch auch der deutlich bessere Spieler oder zumindest der deutlich konstantere Spieler. Aber man muss es dann eben auch über die Ziellinie bringen, dieses Match. Und das hat Tianpeng Fei eben nicht getan. Trotz einer 8-5 Führung zwischenzeitlich, trotzdem er mit 9-7 vorne lag. Also das muss man dann eben auch irgendwie übers Ziel bringen. Und wenn man das nicht tut, dann verliert man eben am Ende dann auch gegen so einen erfahrenen Spieler wie Maguire, das dann eben auch ist. Und ja, da bin ich gespannt. Gegen Ronnie O'Sullivan dürfte dann interessant werden für Maguire.
Das dürfte interessant werden. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass Ronnie O'Sullivan gegen James Cahill gewinnen wird. Das muss natürlich vorher noch passieren, aber Ronnie O'Sullivan, wenn es eine Favoritenstellung in dieser Weltmeisterschaftsgeschichte gegeben hat, dann sicherlich die von Ronnie O'Sullivan gegen James Cahill. Das werden wir heute Nachmittag und morgen Vormittag dann sehen. Gary Wilson ist der erste nicht gesetzte Spieler, der ins Achtelfinale gekommen ist. Er hat gestern gegen Luca Brissell mit 10-9 gewonnen. Die nüchternen Zahlen sagen auch schon erstmal, dass es eine spannende Partie war. Aber die beiden waren in einem Schlussframe verstrickt, den man so auch eher selten sieht. Der längste Frame in der Crucible-Geschichte, 79 Minuten 31 Sekunden hat er gedauert, weil die beiden sich zwischendurch ein Bild aufgebaut haben, was man so eher selten sieht, beziehungsweise eigentlich so gar nicht so richtig sehen möchte. Es war ein Safety-Duell, es war ein sehr, sehr, ein großes Nervenduell, was Gary Wilson am Ende gewonnen hat mit 10-9 und danach bei Luca Brissell bleibt ein enttäuschendes Ergebnis nach einer ganz, ganz enttäuschenden Saison.
Ja, es war so ein ganz merkwürdiges Match ja auch. Es ging immer hin und her. Wir haben es in der ersten Session schon gehabt. Mal führt der eine, mal führt der andere. Am Ende ging Brissell ja dann mit 5-4 raus. In der zweiten Session verhielt sich das dann ähnlich nach dem Ausgleich von Wilson. Wieder die nächsten zwei Frames an Brissell. Dann kippte das Match in Richtung von Gary Wilson, der dann komplett davonzog, auf 9-7, sogar kurz vor dem Sieg war. Dann holte sich Brissell irgendwie diesen 17. Frame, obwohl Gary Wilson auch da gute Chancen hatte. Es war dann ein spannendes Safety-Duell um die letzten Farben, wo Gary Wilson sich dann einmal komplett verhaute, hatte den einen oder anderen Snooker dann auch gelegt bekommen von Brissell, der dann wirklich bitter war. Da hätte Wilson irgendwie über die Ziellinie kommen müssen. Hat er nicht getan und so wurde das Match dann beim Stand von 8-9 am Nachmittag abgebrochen, weil es nur noch eine Dreiviertelstunde war bis zur Abendsession. Und das Match wurde dann tatsächlich nach der Robertson-Entscheidung auf dem Tisch 1 zu Ende gespielt. Und alle dachten eigentlich, naja, so lange kann das nicht mehr dauern. Aber Brissell erzwang den Decider und der dauerte dann ja wirklich mega lange. 79 Minuten, längster Frame der Crucible-Geschichte. Und nachdem der dann auch nochmal neu angefangen werden musste, hatten sich dann beide dazu entschlossen, naja, dann spielen wir halt noch ein bisschen länger Snooker. Bauten sich da wirklich ein Bild auf, was jeder Beschreibung spottet. Also die Roten dann allesamt irgendwie versammelt um den schwarzen Spot aller einer unteren Bande. Dann wurde mal hier eine Rote gepottet mit einer Farbe, dann da mal wieder und es ging hin und her. Es war nicht auszumachen, wer hier am Ende der Sieger sein würde. Am Ende war es dann tatsächlich Gary Wilson, der sich auf die Farben dieses Match sichern konnte. Sicherlich bitter für Luca Brissell, aber irgendwie auch ein passender Schlusspunkt unter die Saison. Immer wieder ganz gute Ergebnisse zwischendurch gehabt, immer mal wieder ganz okay gespielt, so wie es auch in diesem Match der Fall war. Und dann am Ende aber trotzdem keine guten Ergebnisse und keine guten Resultate in den letzten Runden eines Snooker-Turniers eingesammelt. Und so wird Luca Brissell in der nächsten Saison vermutlich seinen Platz in den Top 16 verlieren, denn er hat eine ganze Menge zu verteidigen, gerade zu Beginn der Saison von seinem Sieg bei der China Championship vor 2 Jahren. Also Luca Brissell muss gucken, dass ihm dieser Topspieler-Status jetzt nicht so ein bisschen entgleitet, auch wenn ich diese Niederlage bei der WM jetzt nicht zu hoch bewerten möchte. Was noch bitterer für ihn ist vielleicht, er wartet jetzt auch immer noch auf seinen ersten Sieg im Crucible Theater und das, obwohl er ja schon jetzt ein paar Mal dabei war. Gary Wilson ist es am Ende vollkommen egal, steht in der nächsten Runde und ja, wartet jetzt auf seinen Gegner.
Und für Gary Wilson ist es das erste Mal, dass er im Achtelfinale steht. Er hat diese Nervenpartie, hat er gewonnen. Du hast es gesagt, es musste zwischendurch runtergenommen werden, das Spiel, weil es zu weit in die nächste Session gereicht hätte und es musste dann abends fortgesetzt werden. Und da waren wohl beide, sowohl Wilson als auch Brissell, froh, dass nämlich Neil Robertson und Michael Georgiou kein langes Aufhebens gemacht haben um ihre Partie. Wir erinnern uns, Neil Robertson führte nach der ersten Session gegen Michael Georgiou mit 9-0. Er überließ Michael Georgiou einen Frame und Georgiou konnte den Whitewash verhindern. 10-1 heißt es am Ende für Neil Robertson. Da müssen wir gar nicht groß bilanzieren, wie das Spiel in der zweiten Session gelaufen ist.
Nee, nicht wirklich. Ist dann leider aus Sicht des Zypriotas relativ schnell erzählt, aber auf der anderen Seite natürlich für ihn richtig gut, dass er da nochmal mit einem hohen Break rausgegangen ist und damit 2 doofe Statistiken vermieden hat, nämlich der zweite Spieler zu werden mit einem Whitewash im Crucible und noch die wenigsten Punkte in einem Crucible-Match überhaupt zu fabrizieren. Es fing eigentlich überhaupt nicht gut an für Georgiou. Der erste Einsteiger ging gleich mal an die Robertson, der machte aber nichts weiter draus und so konnte Georgiou mit einer 90 dann seinen Ehrenframe holen. Im nächsten Frame war es dann aber relativ schnell Geschichte. Neil Robertson mit einer 64 und das dann auch relativ schnell zu Ende gebracht. Da brachte Georgiou dann eine rote in die Tasche, sonst war da nicht viel mehr zu holen. Also alles in allem wirklich eine blitzsaubere Leistung von Neil Robertson, die die letzten Wochen für ihn komplett widerspiegelt. Und der ist richtig ernst zu nehmen in dieser Woche oder in diesen zwei Wochen bei der Weltmeisterschaft. Also da wird sich jeder warm anziehen müssen. Und auch ein Sean Murphy, der dann wahrscheinlich sein Gegner in der nächsten Runde wird. Etwas überraschend, wenn wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Also alles in allem, da kann man nicht viel machen. Und Michael Georgiou war nachher in der Pressekonferenz dann auch entsprechend gelassen eigentlich. War relativ zufrieden, hat sich einfach nur gefreut, dass er hier dabei war im Crucible. Und dieser eine Frame, den er noch geholt hat, für ihn sicherlich unheimlich wichtig.
Neil Robertson also in der nächsten Runde. Michael Georgiou hat den einen Ehrenframe bekommen. Ding Junhui zeigte gestern eine starke Leistung, beziehungsweise in seinen beiden Sessions gegen Anthony McGill eine starke Leistung. Ding Junhui ist einer der Spieler, über die nicht viel geredet wird im Vorfeld dieser WM. Er hat die Ergebnisse nicht unbedingt gebracht. Er wurde auch bei uns in der Vorschau zum Beispiel auch von Rolf Kalb nicht als einer der Favoriten auf dem WM-Titel gesehen, aber seine erste Runde sollte ihm Selbstvertrauen geben. 10-7 hieß es am Ende gegen Anthony McGill, der bislang ein Katastrophenjahr gespielt hatte, aber während der Qualifikation groß aufgespielt hatte und hier auch ein fast ebenbürtiger Gegner war. Ding Junhui hat am Ende eine furiose Aufholjagd von Anthony McGill noch abwehren können und 10-7 gewinnen können. Das müsste ihm Selbstvertrauen geben, dem Chinesen.
Ja, absolut. Also das war ein richtig tolles Match. Breakbuilding vom Allerfeinsten. Es gab ja kaum einen Frame, der nicht über ein hohes Break entschieden wurde. Und das zog sich dann nicht nur in der ersten Session so durch, sondern auch in der zweiten Session. Viele Centuries, vor allem von Ding Junhui natürlich, der allein drei Century Breaks gespielt hat. Bei Anthony McGill lief Breakbuilding technisch dann nicht ganz so hoch wie bei Ding, aber es reichte eben, um Frames zu gewinnen. Und das ist dann letztendlich auch die beste Nachricht für den Schotten, nach wirklich einer katastrophalen Saison dann jetzt immerhin mit einem halbwegs vernünftigen Ergebnis bei der WM, auch wenn es jetzt mit einer Erstrundenniederlage geendet ist, rauszugehen. Aber allein wie er am Ende dann nochmal mitgehalten hat mit Dingen, der dieses Match irgendwie nicht über die Ziellinie bringen wollte am Anfang oder konnte, von 8-4 dann nochmal tatsächlich McGill rankommen lassen musste auf 9-7 und das dann am Ende dann mit einem Century, mit einer 106 dann im 17. Frame klar gemacht hat. Also das hätte auch noch länger gehen können. McGill war da dann gegen Ende des Matches doch ein richtig starker und ebenbürtiger Gegner. Aber Ding Junhui war für mich so ein bisschen neben Sean Murphy die große Überraschung dieser ersten Runde bisher. Einfach vom Auftritt her, er ist sehr entspannt, er ist sehr gelassen, er spielt enorm konstant, enorm gut, dass sein Spiel funktioniert und das ist durchaus dann eine ernstzunehmende Gefahr, auch für die anderen, auch wenn Ding Junhui da sicherlich in einer Hälfte oder in einem Viertel mit Judd Trump und Ronnie O'Sullivan eine denkbar ungünstige Ausgangsposition hat, aber wenn der so spielt, braucht er da niemanden fürchten und Ding Junhui hat ja Ronnie O'Sullivan auch bei der Weltmeisterschaft schon geschlagen. Und auch einen Judd Trump braucht er dann in der Form nicht fürchten. Also für mich bisher mit einer der größten Überraschungen, wie der Chinese hier aufgetreten ist. Weil, wie du schon gesagt hast, wir hatten den vorher überhaupt nicht auf dem Zettel. Einfach, weil dem auch die Matchpraxis ja komplett fehlt. Der hat ja kaum was gespielt. Wie oft hat man Ding Junhui in dieser Saison bisher spielen sehen? Und da ist das dann sehr überraschend. Und für Anthony McGill, naja, eine Erstrundenniederlage, aber ich glaube, mit der WM-Qualifikation und mit dem Saisonende, wie es jetzt für ihn lief, kann er dann letztendlich dann noch irgendwie zufrieden sein.
Ding Junhui, also eine der Überraschungen der ersten Runde, trifft jetzt auf den Sieger aus der Partie. Judd Trump gegen Tapchaya Uno, ein Spiel, auf das sich, glaube ich, alle freuen. Und jetzt kommen wir zur zweiten Überraschung des gestrigen Tages. Das ist nämlich Sean Murphy. Sean Murphy hat in den letzten Wochen und Monaten keine gute Zeit gehabt. Er hat viele frühe Niederlagen gehabt. Er hat sein Spiel nicht dabei gehabt. Und dann traf er auf Lu Honghao, der auch eine gute Qualifikation gespielt hat. Und jeder dachte, Mensch, vielleicht ist da sogar eine Überraschung drin. Aber Sean Murphy hat sich an die Stirn getippt, hat gesagt, was wollt ihr eigentlich von mir? Und hat die erste Session dominiert. Und es droht der nächste Whitewash 9:0 für Sean Murphy nach der ersten Session gegen Luo Honghao. Nachdem wir, das hatte World Snooker ausgerechnet, nachdem wir in den letzten 30 Jahren nur 4 9:0 Sessions hatten, haben wir jetzt 2 in 2 Tagen gehabt.
Ja, und das ist natürlich bitter für den Chinesen, allein wie es lief. Bei ihm lief Breakbuilding technisch ähnlich wie bei wie bei Michael Georgiou nicht viel zusammen. Noch viel schlimmer ist aber, dass Sean Murphy ihm quasi jede einzelne Chance, die er bekam, komplett um die Ohren geknallt hat. Luo Honghao hat 5 Frames verloren, in denen er nicht einen einzigen Punkt mitgemacht hat. Alle Frames da mit 0 Punkten tatsächlich verloren und Sean Murphy hat 4 Century Breaks gespielt, 3 davon allein in den ersten 4 Frames. Also das war ein brillanter Auftritt von Sean Murphy und etwas, was wir so überhaupt nicht erwarten konnten vorher, nachdem wie es bei dem in den letzten Monaten und ja fast schon im kompletten letzten Jahr lief. Für mich, wie gesagt, die zweite große Überraschung von gestern. Das muss heute Morgen, wird das Match ja beendet, einfach das Ziel sein für Luo Honghao, hier irgendwie sich irgendwie einen Frame zu sichern und dann keinen zweiten Whitewash hier nach Eddie Charlton zu kassieren. Das wäre schon ein doofes Debüt dann irgendwie für den Chinesen. Aber auch wenn der hier mit 10:0 rausgeht, ist es letztendlich eine tolle Saison, die Luo Honghao gespielt hat. Ist er immer noch auf seinem ersten Jahr auf der Main Tour jetzt, nachdem er die WSF Amateur WM letztes Jahr gewonnen hat. Also es läuft gut für die chinesischen Jungstars, aber so ein bisschen müssen da dann auch irgendwann mal die Ergebnisse reinkommen von den jungen Chinesen. So richtig kann da mit Ding Junhui ja noch keiner mithalten. Müssen wir mal gucken, aber für Sean Murphy ist die beste Nachricht jetzt auf jeden Fall sein Auftritt bei der Weltmeisterschaft bisher. Und nachdem wir jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr so ganz wissen, woran wir sind bei dieser Weltmeisterschaft, vorher ja schon kaum wussten, wer die Favoriten wirklich sind und wie hier die Spieler zu bewerten sind, die mit einer schlechten Saison reingehen, sind wir jetzt nach dem gestrigen Tag, nach den Auftritten von Murphy, von Ding, von John Higgins auch, eigentlich genauso schlau wie vorher. Wir wissen einfach nichts und sind jetzt dann tatsächlich gespannt, wie die WM hier weitergeht. Aber es lässt sich auf jeden Fall bisher sehr gut an und für die gesetzten Spieler bisher überraschend schadloser Auftritt. Wie gesagt, Luca Brissell der Einzige, der da bisher die Segel streichen musste.
Sean Murphy wird dann auf Neil Robertson treffen, es sei denn, es gibt heute das epische Comeback von Luo Honghao. Dann werden wir morgen darüber etwas länger berichten, über das Comeback von Luo Honghao. Sean Murphy würde dann auf Neil Robertson auf jeden Fall treffen. Ein Spiel haben wir noch, du hast es gerade erwähnt. John Higgins führt gegen Mark Davis mit 6:3. Ein Century Break war dabei, ein 84er Break und im letzten Frame, und das wird den inneren Monk in jedem von uns beruhigen, 2x63 gespielt, um eine 126 am Ende zu spielen, um den 9. Frame zu gewinnen. 6:3, relativ sichere Führung gegen Mark Davis. Auch John Higgins macht einen guten Eindruck hier.
Ja, auch das für mich ein bisschen überraschend. Mark Davis war mit einer 57 gestartet, dann kam die 100 von John Higgins. Der holte sich dann auch den nächsten Frame, bevor Mark Davis dann wieder einen Frame aufs Board bekam. 2:2, also nach der ersten Mini-Session. Und danach spielte John Higgins sich in so einen kleinen Rausch, zeigte Breaks von 61, 75, 84, 2x63, was du schon gesagt hast. Zwischendurch nochmal eine 51 von Mark Davis, aber das war letztendlich nur Ergebniskosmetik in Frame 7. In den Frames 5, 6, 8 und 9 machte Davis nicht einen einzigen Punkt. 6:3 damit nach der ersten Session für John Higgins, und das ist schon ein kleiner, beruhigender Vorsprung, denn 4 Frames zu holen in der zweiten Session ist dann doch deutlich einfacher, als noch ganze 7 zu holen gegen einen so erfahrenen Mann wie Higgins. Für mich auch durchaus eine Überraschung, wie John Higgins hier auftritt. Es hätte uns eigentlich fast klar sein müssen, bei der Weltmeisterschaft darf man Higgins eigentlich nicht abschreiben, aber so wie die letzten Monate liefen bei Higgins, ist das trotzdem ein bisschen unerwartet. Die Bilanz von Higgins gegen Davis ist ja auch überhaupt nicht gut. Gerade in den letzten Jahren hat er da einige bittere Niederlagen gegen Mark Davis kassiert. Und insofern ist das durchaus ein richtig guter Auftakt für John Higgins bisher und für Mark Davis ein bisschen bitter, weil ich glaube, der hat sich deutlich mehr ausgerechnet von seinem ersten Match gegen Higgins hier. Und wenn John Higgins so weiterspielt, er ist ja in der vermeintlich etwas leichteren oberen Hälfte, dann könnte das auch in diesem Jahr wieder ein bisschen weitergehen für den Schotten. Aber da würde ich jetzt noch ein bisschen ein kleines Aber reinschmeißen, denn John Higgins hat auch in den vergangenen Monaten immer mal wieder gute Sessions eingepackt, um dann in der nächsten mit einem bisschen angefressenen Gesicht und ein bisschen Motivationsproblemen dann tatsächlich auch ein bisschen sauber und klanglos unterzugehen. Also da würde ich noch ein kleines Aber reinschmeißen, bis John Higgins hier tatsächlich über die Ziellinie geschlittert ist oder gegangen ist. In der Nachmittagssession heute dann auf jeden Fall zwei Legenden des Sports am Tisch. John Higgins wird seine Session gegen Mark Davis beenden und dann gibt's endlich den ersten Auftritt von James Cahill.
Sehr schön. James Cahill wird heute Nachmittag gegen Ronnie O'Sullivan seine erste Session spielen. Drei Entscheidungen gibt es heute. Sean Murphy gegen Lu Honghao, John Higgins gegen Mark Davis und Mark Selby wird gegen Zhao Xintong beide Sessions spielen. Heute Morgen und heute Abend Ronnie O'Sullivan gegen James Cahill, dann heute Nachmittag. Und David Gilbert gegen Joe Perry. Ein Match, auf das sehr viele warten, weil das sieht sehr, sehr ausgeglichen aus. Dann ab heute Abend. Christian Oemeke, Andreas Thies verabschieden sich von den Sheffield Shots. Tag 2, morgen gibt es Tag 3 der Sheffield Shots. Wir wünschen uns allen viel Spaß bei den heutigen Sessions der Snooker-WM. Und dann hören wir uns morgen wieder. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Rezensionen, über Bewertungen auf iTunes. Wir freuen uns total, wenn ihr diese Beiträge teilt, wenn ihr diese Podcasts zeigt. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.
Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
Ronnie O'Sullivan gegen Judd Crumbs ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im Snooker.
Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemeke auf meinsportpodcast.de.